SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem 28. SkyTail-Podcast. Ja, Sie haben natürlich recht. Seit der letzten Folge ist ungewohnt viel Zeit vergangen. Das bitten wir zu entschuldigen. Unser IT-Experte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler, war die letzten Wochen in einem Rechenzentrum im Notfalleinsatz und dort leider unabkömmlich. Jetzt aber ist er endlich wieder zurück. Deshalb an dieser Stelle schon einmal Hallo Max.
Hallo Matthias.
Back to Business also. Heißt, auch heute schauen wir wieder auf Pleiten, Pech und Pannen in der IT und im Internet und stellen die neuesten Gefahrenpotenziale, Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche vor. Themen heute sind unter anderem der Angriff auf Nutzerkonten bei Thalia und Amorelli, gefährliche QR-Codes und USB-Sticks, neue Phishing-Techniken, natürlich auch das Dauerthema Ransomware und eine Datenpanne, bei der eine Bank mal eben 130 Millionen Pfund zu viel überwiesen hatte. Starten möchte ich heute aber mal mit einer ganz neuen Betrugsmasche. Die Polizeibehörde von Austin in Texas warnte vor falschen QR-Codes. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Vorsicht bei gefälschten QR-Codes.
Ja, das ist tatsächlich mal was Neues. Also ich meine, QR-Codes sind ja mittlerweile auch bekannt, nicht zuletzt erst seit den ganzen Impfzertifikaten, die man jeden Tag vorweisen muss. Aber hier haben sich Kriminelle wirklich mal ein bisschen was Neues einfallen lassen. Die haben einfach die Parkuhren in Austin in Texas manipuliert. Da sind so QR-Codes drauf, wo man seine Parkgebühren mitbezahlen kann. Dann kommt man auf so eine Webseite, wenn man den scannt. Und da darf man dann die Parkgebühren bezahlen. Und ja, die parkenden Autofahrer wurden dann einfach auf manipulierte Seiten weitergeleitet. Und die Parkgebühr und wahrscheinlich nicht nur die Parkgebühr landete dann also bei den Betrügern.
Ja, gut, das war jetzt mal in den USA passiert. Aber ich denke mal, das hat durchaus das Potenzial, dass es auch bei uns landen könnte. Und das müssen dann ja auch nicht unbedingt Parkuhren sein. Aber wie kann ich mich eigentlich dagegen schützen, auf falsche QR-Codes reinzufallen?
Die meisten Apps zeigen eigentlich beim Scannen die Parameter, wie zum Beispiel die URL, an. Das ist ähnlich wie bei Phishing-Mails. Man sollte halt einfach ungefähr verstehen, wie so eine URL aufgebaut ist, also quasi eine Webadresse könnte man es nennen, ne? Dass dann vorne erstmal das Protokoll steht, wie HTTP oder HTTPS. Dann kommt der Servername und ab dem dritten Schrägstrich kommt dann eigentlich der Pfad. Und bei diesem Servernamen muss man einfach wirklich genau darauf achten, wo man jetzt landet. Klingt das irgendwie plausibel oder haben sich da irgendwelche Hacker irgendwelche Seiten reserviert, die dann einfach nur so ähnlich klingen wie die offizielle Parkseite? Also das sollte man schon unbedingt kontrollieren, damit man nicht irgendwo falsch landet.
Und vor allem, wenn die URL mit .ru aufhört, weiß man ganz genau, das ist eine Falle. Das ist ganz garantiert falsch. Hatte ich auch schon öfter. RU-Adressen, also aus Russland.
Genau.
Also da soll noch mal jemand behaupten, dass die Hacker einfallslos werden. Man kann einfach nicht vorsichtig genug sein und sollte wirklich alles noch mal gegenkontrollieren. Machtlos ist man dagegen aber, wenn mal wieder Plattformen im Netz gekapert werden, weil die Betreiber ein bisschen geschlammt haben. Wie unlängst beim Angriff auf die Buchhandelskette Thalia.
Schlecht gesicherte Webseiten.
Laut Thalia ist da eine Software aus dem Ausland herangegangen und hat systematisch Kombinationen aus Nutzernamen und Passwort ausprobiert, also ein klassischer Brute-Force-Angriff. Es ist dann einfach so, du nimmst dir Benutzernamen, vielleicht auch aus irgendeiner Liste, die man schon so kennt, aus den vielen Hacks, die es da draußen gibt, und probierst einfach mal Passwörter durch. Vielleicht auch Passwörter, die bei den Leaks irgendwo bekannt geworden sind, in Passwortlisten oder eben Brute-Force-mäßig. Man probiert alle Möglichkeiten durch.
Ja.
Also entweder A, 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 A und so weiter. Oder eben auch Wörterbuchangriffe, wo man dann Begriffe aus Wörterbüchern sich nimmt, irgendwelche Orte, Namen oder bestimmte Fußballvereine oder ähnliches und das dann einfach durchprobiert.
Oder Passwort 1, 2, 3.
Genau. Und angeblich wurden da Kundenkonten im mittleren fünfstelligen Bereich gehackt. Sowas darf natürlich nicht passieren. Eigentlich muss so ein Konto nach x Fehleingaben dann erstmal gesperrt werden, ne? Oder man hat, gut, das ist auch natürlich auch wieder ein Problem, wenn man das macht, dann hast du das Konto von irgendwem anders gesperrt. Das möchtest du natürlich auch nicht, aber sinnlich wäre dann sowas wie eine Zeitverzögerung, ne? Dass es nach dem fünften Mal dann einfach erstmal 10 Sekunden dauert, bis du das wieder probieren kannst. Oder dann dauert es 30 Sekunden und wird immer länger. Angeblich ist da nichts passiert. Es gab keine unautorisierten Bestellungen über diese Konten.
Ja.
Bei den betroffenen Konten wurden dann laut Thalia auch die Passwörter zurückgesetzt und die Kunden informiert. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie so oft, ja, man sollte seinen Account und auch die Bestellungen besser mal kontrollieren, wenn man der Kunde ist. Und falls man das Passwort auf anderen Diensten nutzt, wovon wir ja auch immer abraten, sollte man es eben dort auch ändern.
Ja, unbedingt. Wir raten nicht nur ab, wir predigen ja richtig schon, niemals, nie, nicht auf keinen Fall ein Passwort mehrmals zu verwenden, weil diese Bequemlichkeit kann wirklich böse Folgen haben. Aber auch wenn jetzt erstmal kein finanzieller Schaden bei so einem Hack entsteht, kann unter Umständen auch später noch was nachkommen, wie zum Beispiel beim Datenleck beim Erotikversandhändler Amorelie.
Da waren die Bestellvorgänge aus den Jahren 2013 bis 2020 offen einsehbar. Also tatsächlich eine ganze Menge, inklusive Namen, Adresse, E-Mail-Adressen, gekaufte Produkte und noch einiges mehr, aber eben keine Bezahldaten selbst. Wobei man natürlich sagen muss, dass das in diesem konkreten Fall vielleicht nicht ganz so wichtig ist, weil eigentlich spannender sind ja die Daten, was wurde jetzt wirklich bestellt. Das ist ein gefundenes Fressen für Kriminelle. Mhm. Man kann dann natürlich die ganzen Betroffenen prima erpressen. Ne? Weiß ihre Frau oder ihr Mann, ihre Kollegen eigentlich, was sie da überhaupt bestellen?
Ja.
Also angeblich wurde diese Sicherheitslücke, gut, wurde auch nicht näher beschrieben vom Unternehmen, die wurde aber noch nicht ausgenutzt, aber naja, sicher sagen kann man das natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn solche Daten wirklich mal in die falschen Hände kommen, dann kann das natürlich auch noch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr spannend werden.
Ja, das kann man sagen, spannend. Und das waren ja auch nicht die einzigen beiden Plattformen, die es in diesen Tagen erwischt hatte. Auch die bei Filmfans beliebte Seite Open Subtitles wurde gehackt. Das ist eine Seite, auf der die Nutzer fleißig Untertitel für ausländische Filme bereitstellen.
Ja, die kannte ich noch gar nicht. Also wieder was gelernt durch solche Nachrichten tatsächlich. Aber da sind auch wirklich einige betroffen worden. Also es waren insgesamt 7 Millionen Nutzer, auf dessen Daten man dort Zugriff hatte, also auch hier Zugangsdaten, E-Mail, IP-Adressen. Das war schon im August 2021 und die Betreiber zahlten eine ja angeblich recht hohe Summe in Bitcoin als Lösegeld und die Angreifer waren dann als Gegenmaßnahme oder im Gegenzug dann wirklich auch so nett und halfen dabei, diese Sicherheitslücke auch wirklich zu schließen.
Ja. Danke.
Ja, super, dankeschön. Also, was es hinterher war, haben sie dann auch ausgegeben. Also, es wurde ein schlechtes Passwort von einem Super-Admin geknackt und dann konnte man eben weitergehen und sich auch weitere Passwörter anschauen, die nur mit MD5 gehasht waren. Das gilt ja schon seit langem als überholt. Und das Fiese daran ist, trotz Lösegeld und dieser schönen Hilfe wurde die Liste dann Mitte Januar im Internet veröffentlicht. Und ja, diese Nutzer waren seit einem halben Jahr unwissentlich gefährdet, ne, weil das nicht veröffentlicht wurde. Also wer dasselbe Passwort immer noch irgendwo anders nutzt, wie eben auch schon gesagt, bitte unbedingt ändern und schaut nach bei Have I Been Pwned oder anderen Diensten, ob ihr auf dieser Liste aufgetaucht seid und betroffen seid.
Schwache Passwörter beim Admin und schlecht gehashte Passwörter auf einer Plattform. Also das ist wirklich eine ungesunde Mischung, die auch hier wieder mal nicht gut ausgegangen ist. Und wieder einmal zeigt sich auch, dass das Zahlen von Lösegeld keine Garantie dafür ist, da trotzdem noch wieder rauszukommen. Im Gegenteil, damit finanziert man Hacker nur ihre nächsten Raubzüge, haben wir schon oft genug darüber berichtet. Aber selbst wenn die Plattformbetreiber selber extrem gewissenhaft sind, ist man vor Angriffen nicht sicher, wie das Beispiel Tesla zeigt.
Und plötzlich geht das Fenster auf.
Ja, da hatte ein 19-jähriger Sicherheitsforscher gleich mal eben 25 Teslas oder Teslen, weiß ich nicht, in 13 Ländern geknackt. Ursache war eine Sicherheitslücke in einer Drittsoftware.
Ja.
Und zwar hatte diese Drittsoftware auch die Passwörter gespeichert, um auf den Tesla zuzugreifen oder eben auf die API, um dann gewisse Funktionen zu steuern. Und so kam man dann eben an die Passwörter dran. Und aus der Ferne konnte man Türen und Fenster entriegeln, das Sicherheitssystem deaktivieren, hupen, blinken oder das Fahrzeug ohne Schlüssel starten. Ist natürlich auch schön. Mhm. Die Drittsoftware wurde nur von einigen Tesla-Besitzern auch wirklich genutzt, deswegen waren nicht alle betroffen. Das Ganze wurde jetzt auch auf Twitter veröffentlicht und der Sicherheitsforscher steht im Kontakt mit dem Sicherheitsteam von Tesla und dem Hersteller der Drittsoftware. Aber man muss sich halt vorstellen, wenn sowas dann wirklich in die falschen Hände gerät und das passiert bei der Fahrt, dass man irgendwo hupt oder die Lautstärke vom Audiosystem auf Vollgas hochdreht und man macht das mal eben so schnell so bei 180, ist relativ überraschend. das kann schon zu gewissen Reaktionen führen. Also IoT in Fahrzeugen, wie so häufig, ist nicht ganz ungefährlich.
Und während das angesichts der noch geringen Verbreitung von Teslä muss es heißen, ja, also wie gesagt, von den Teslas eher ein kleines Problem sein dürfte, kann uns die Masche mit Google Docs durchaus auch alle betreffen. Und vor allem ist das eine, gegen die kaum ein Sicherheitssystem was machen kann, ne?
Malware durch Google Docs Kommentarfunktion.
Ja, Google Docs bietet so eine Kommentarfunktion an. Also ich habe die Möglichkeit, irgendwo ein Dokument online zu erstellen und dann kann ich ja Kommentare da dran schreiben und sagen, hier Matthias, schau dir das nochmal an. Und dieses Hey Matthias würde ich dann mit einem Ad versehen und dann deinen Nutzernamen da hinschreiben von Google Docs. Und damit bekommst du automatisch eine E-Mail von Google und die kommt dann tatsächlich auch von Google. Mhm. Und ja, man kann dann irgendeinen Namen angeben, auch den eines Kollegen. Und dadurch, dass diese Mail von Google kommt, ist die relativ glaubwürdig, würde ich mal sagen. Mhm. Und das Perfide ist dann einfach, ich setze einen Link in diesen Kommentar mit rein. Hey, schau dir das mal an oder was auch immer ich da hinschreibe. Und darüber leite ich dich dann auf diese Webseite in der Hoffnung, dass du entweder dir irgendwas Dummes runterlädst oder ein Passwort eingibst oder was auch immer. Es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass ich nochmal die Google-Seite imitiere und versuche, so dein Gmail oder dein Google-Konto oder dein Passwort abzugreifen. Mhm. Also im Zweifelsfall sollte man da doch nochmal bei seinen Kollegen nachfragen, ob das wirklich jetzt auch alles so echt ist und so ernst gemeint ist.
Ja, das hatten wir auch schon oft gesagt. Im Zweifelsfall immer nochmal telefonieren, auf anderen Kommunikationswegen nachfragen und sich versichern, dass die Sache auch wirklich okay ist. Und schließlich noch eine Meldung aus der Rubrik Behörden und Datenlecks. Getroffen hat es dieses Mal das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen.
Behörden und Datenlecks.
Auch hier gab angeblich einen Cyberangriff mit Datenleck als Folge, von dem dann 25.000 Online-Kunden betroffen waren, also E-Mail, Adressen, Namen, Telefonnummern. Das Landesamt hat schon sämtliche betroffenen Dienste offline genommen und warnt dann eben diese Betroffenen vor eventuellen Phishing-Mails, die dann sich nochmal dahinterherziehen können. Bisher gibt es keine weiteren Infos, wie es jetzt dazu konkret kommen konnte.
Das ist eben die Sache, wenn man braucht noch nicht mal Passwörter zu erbeuten. Also es reicht ja schon, wenn man eine Adresse hat und einen Namen und eine Telefonnummer und einen Blick auf die internen Mails oder so, dann kann man jemanden anschreiben, sich als Landesamt ausgeben und die Leute zu Sachen verleiten, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Oder eben auch Links mitschicken und so und so sagen, hier, wir sind vom Landesamt. Also es muss nicht immer ein Passwortdiebstahl sein, allein schon die Adresse und E-Mail-Adresse reicht aus, um einen auf den falschen Weg zu bringen. Sie haben sicher schon darauf gewartet, kein SkyTail-Podcast ohne Ransomware, das ist ja das Dauerthema. Zum einen, weil es schon seit längerem die mit Abstand größte Bedrohung ist, zum anderen, weil die Kriminellen dort immer wieder weiter aufrüsten und immer neue Wege finden. Schnelle Fortschritte bei Ransomware 2.0 titelte unlängst die Plattform IT DailyNet.
Dauerthema Ransomware.
Bisher war meistens eigentlich das Ziel, einfach wahllos möglichst viele Endgeräte zu verschlüsseln und inzwischen gehen die Angreifer aber viel gezielter und sorgfältiger vor. Also man nimmt sich dann die Zeit, ausgiebig die Ziele zu erkunden, um dann wirklich geschäftskritische Ressourcen zu finden, weil das am Ende natürlich mehr Lösegeld bringt, ne? Also man schaut zum Beispiel mal ins Active Directory rein, versucht irgendwo E-Mail-Kommunikation mitzuschneiden oder Daten zu exfiltrieren, um damit wirklich das Unternehmen auch nach der ersten Lösegeldzahlung vielleicht einfach nochmal zu erpressen.
Und besonders beliebt bei den Angreifern ist da ja neben Hive, DarkSide oder Black Matter vor allem Conti, eine Ransom as a Service, also kurz RaaS.
Das kommt meistens über Spear-Phishing oder Spear-Phishing, Social Engineering oder eben RDP-Dienste. Es werden auch teilweise Schwachstellen in ungepatchten Assets, wie zum Beispiel Print Nightmare, immer noch tatsächlich oder Eternal Blue oder eben auch Zero Lock-On ausgenutzt. Das heißt, auch hier Systeme auf dem neuesten Stand halten und weiterhin patchen natürlich.
Und dabei haben die Angreifer in letzter Zeit verstärkt ja dann auch zahlungskräftige große Unternehmen im Visier, wie jetzt zu lesen war.
Ja, in den Anfangsjahren, so vor 5, 6 Jahren, waren ja eher Privatpersonen das Ziel. Man hat versucht, über die Masse möglichst viel abzugreifen. Und jetzt ist das tatsächlich ein bisschen gezielter geworden. Man nimmt sich einfach die Zeit und investiert auch eine Menge Arbeit da rein. Aber man kann dann umso dicker absahnen am Ende. Und ja, nicht umsonst heißt es jetzt in den Medien so schön Ransomware 2.0. Und inzwischen kann man da wirklich von organisiertem Verbrechen sprechen.
Ja, ich erinnere mich noch, als wir damals angefangen haben mit Ransomware und so, dann hieß es immer, ja, die Leute werden so um $500 oder $1,000 in Bitcoin erpresst. Aber inzwischen geht es um Beträge, das ist zum Teil schon 50, 60, 70 Millionen Dollar Lösegeld im Gespräch. Also die Größenordnungen haben sich da gewaltig verschoben. Aber es muss ja auch nicht immer das große Hightech-Geschirr ausgepackt werden. Auch mit Oldschool-Methoden kann man heutzutage noch Ransomware verbreiten. Zum Beispiel mit dem guten alten USB-Stick.
Malware per USB-Stick.
Ja, in den USA hat die Cybercrime-Bande Fin7 alias Carbonank in den letzten Monaten verstärkt USB-Sticks an US-Konzerne, also Rüstungsindustrie, Versicherungen, Transportunternehmen verschickt. Also entweder in so einer schönen Amazon-Geschenkbox mit gefälschtem Dankeschreiben oder angeblich vom US Department of Health and Human Services, also der US-Gesundheitsbehörde. Und der Stick soll dann irgendwelche Covid-19-Richtlinien enthalten. Also manchmal machen sich die Kriminellen auch sogar die Mühe und schreiben eine E-Mail oder rufen an, um ganz sicher zu gehen, dass der USB-Stick auch tatsächlich eingesteckt wird.
Dreist.
Und ja, genau. Wenn der Stick dann eingesteckt wird, registriert er sich eben als Tastatur, als Human Interface Device und führt dann automatisch vorkonfigurierte Tastenanschläge aus. Also einige kennen das vielleicht auch als Rubber Ducky. Man kann diese Sticks auch direkt so im Internet bestellen, frei. Und was der dann eben macht, der simuliert wirklich eine Tastatur. Das ist das Schlimme. Man kann das auch nicht wirklich abgreifen oder verhindern, außer die Sticks nicht einzustecken. Und diese Tastatur, die dann da simuliert wird, die führt dann Befehle aus. Ne? Also hier sowas wie Windows R drücken für ausführen oder run. Und dann gibt es ein paar PowerShell-Befehle. Es werden ein paar Malwares nachgeladen, also, oder auch Ransomware wie Black Matter oder Revel. Und dann bekommt man am Ende im Idealfall noch Administratorrechte und ja, kann dann eben von dort aus auf weitere Systeme weiterspringen.
Ja, aber was kann man dagegen machen als IT in einem Unternehmen? Es wird ja immer leichtgläubige Mitarbeiter geben, die solche Sticks einfach gedankenlos einstecken. Und wenn die sich dann als Tastatur bzw. als Human Interface Device anmelden, dann nutzt es ja auch nichts, wenn ich im System einstelle, dass externe Speichermedien nicht automatisch ausgeführt werden.
Ja, absolut. Also selbst wenn man einen, ja, so eine USB-Blocking-Software einsetzt, die dann USB-Sticks und Massenspeicher verhindert, dann, man möchte ja keine Tastaturen verhindern. Das geht einfach nicht. Und das Gerät gibt sich wirklich als Tastatur aus. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, wir haben bei uns nur Tastaturen vom Hersteller XY im Einsatz. Das ist nur eine gewisse Hardware-ID oder Vendor-ID, die es da gibt. Und nur diese Tastaturen lasse ich überhaupt zu. Aber das ist extrem aufwendig. Und ja, sobald du mal irgendwie eine andere Tastatur hast, weil die kaputt ist und dann kaufst du irgendwo eine nach oder die gibt's nicht mehr, dann musst du wieder hinterherziehen. Also ich denke, das Sinnigste, was man an der Stelle machen kann, ist wirklich die User zu sensibilisieren und wirklich zu trainieren. Wir bieten sowas ja auch in Schulungen an und wir bieten auch dieses ganze Thema USB-Hacking-Simulation an. Wir machen da eigentlich genau das Gleiche oder fast genau das Gleiche. Wir nehmen nicht diese Rubber-Duckies, die sich dann als Tastatur ausgeben. Das ist dann tatsächlich noch aufwendiger und auch ja, deutlich teurer. Dann ist es irgendwann nicht mehr wirklich wirtschaftlich, sondern wir nehmen dann USB-Sticks und packen da sehr interessante Dateien drauf und erzielen damit auch wahnsinnig hohe Erfolgsquoten. Und das hilft dann eben, die Mitarbeiter zu sensibilisieren und zu sagen, guck mal, was da noch alles passieren könnte in solchen Fällen. Und überleg mal, ob du demnächst wirklich auch weiter USB-Sticks einstecken würdest oder eben auch nicht.
Aber mal zur kleinen Beruhigung zwischendurch, nachdem wir so viele Schreckensmeldungen hier verbreitet haben. Auch wenn die Ermittler unlängst erklärt haben, bei der Verfolgung der Ransomware-Attacken, da befände man sich immer noch in den Startblöcken, gibt es ja inzwischen doch immer wieder Erfolge bei der Verfolgung der Täter.
Das Imperium schlägt zurück.
Richtig, sogar in Russland hat es jetzt erste Verhaftungen gegeben, obwohl es ja wirklich auch handfeste Gerüchte gibt, dass der russische Staat mitunter mitverdient. Auf Antrag der US-Behörden wurden an 14 Wohnorten in Russland Mitglieder von Revel verhaftet und 426 Millionen Rubel, das sind also knapp 5 Millionen Euro, zum Teil in Kryptowährungen sichergestellt. Also Revel, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ist mit die größte Ransomware-Gruppe, die es so gibt. Unter anderem auch für die Hacks bei Kaseya oder JBS verantwortlich. Die sollen in den letzten Jahren 200 Millionen Dollar an Lösegeld erpresst haben.
Das ist eine Menge. Und auch wenn wir gerade mit den USB-Sticks hier so ein Revival alter Methoden hatten, so zeigen sich die Hacker aber auch weiterhin durchaus innovativ und erfinderisch und kommen auch immer wieder mit neuen Angriffstechniken. Dazu gehört auch die RTF-Template-Injection. Was ist das, Max?
Böse Falle in RTF-Dokumenten.
Das ist jetzt mal eine neue Angriffsform. Da geht es auch um präparierte Dokumente. Also bisher kennt man das ja so, dass Word oder Excel, Office-Dokumente mit Makros versehen werden und man führt die aus und kann dann Code ausführen. Jetzt haben Security-Experten von Proofpoint eine neue Technik entdeckt, diese RTF-Template-Injection. Also RTF ist Rich-Text-Format. Das ist auch lesbar von Word beispielsweise. Und hier ist es eben so, dass die Formatierungseigenschaften einer RTF-Datei geändert werden. Also es gibt da sogenannte Control Words für die Struktur von Templates und von allem, was so dahinter steckt in diesem RTF. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass das Word beispielsweise den Inhalt einer externen URL nachlädt, eben als Template, und anstatt auf eine lokale Dateiressource zuzugreifen. Eigentlich eine sehr simple Technik, aber eben effektiv und vielleicht auch endlich mal was Neues. Das Ziel ist dabei eigentlich, also warum macht man diesen ganzen Aufwand? Man möchte den Antivirus, die Antivirus-Software umgehen, die jetzt vielleicht eine Word-Datei mit Makro erkennen würde oder auch Links auf bestimmte URLs dann verbieten würde oder eigentlich, weil die alte Methode auch schon ganz gut bekannt ist, hat man hier jetzt einfach mal was Neues. Und das geht jetzt einfach her, lädt dann einfach den Inhalt von einer Webseite nach und kann dann beispielsweise da eine Login-Seite präsentieren oder weitere Links oder was auch immer. Es wird unter anderem auch schon genutzt, unter anderem von der Gruppe Gamma Radon, hinter der auch wieder angeblich der russische Sicherheitsdienst steckt.
Den hatten wir heute schon mal. Und wie kann man sich gegen solche RTF-Attacken schützen?
Ja, gut, ist zum ersten Mal, dass man das überhaupt kennt, dass es solche neuen Angriffe gibt. Deswegen ist ja ganz gut, dass wir hier darüber sprechen. Und ansonsten, wie immer, keine Anhänge von unbekannten Absendern öffnen und so weiter halt.
Ne? Wie schon des Öfteren darauf hingewiesen. Wobei sich die Kriminellen bei ihren Phishing-Mails ja gerne auch mal als bekanntes Unternehmen ausgeben, damit der Empfänger die Mail auch öffnet, ne?
DHL ist Spitzenreiter. Hey, hey.
Richtig. Und da hat es übrigens im letzten Quartal eine Wachablösung gegeben. Also die Nummer 1 unter den von Hackern am meisten nachgeahmten Marken war bisher eigentlich immer Microsoft. Aber jetzt frisch abgelöst von DHL. Gut, eigentlich auch nichts Besonderes oder nichts, was jemanden wirklich verwundern sollte. So viele Mails, wie man von DHL teilweise bekommt. Ja. Das steht im Brand Phishing Report von Checkpoint. In 23% der Fälle wurden Mails oder Websites von DHL nachgebaut. Gut, da sieht man, es geht viel in Richtung Endkunden, wobei natürlich auch Unternehmen DHL und solche Dienste einsetzen. Aber da ist eigentlich eher immer so eine zentrale Poststelle auch betroffen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch viele Fälle, wo sich Privatpersonen oder wo sich Firmenmitarbeiter privat irgendwas an die Firmenadresse schicken lassen, einfach weil es ein bisschen bequemer ist. Und auch da greift man natürlich vom Firmen-PC aus zu. Oder jetzt in der aktuellen Homeoffice-Regelung sowieso. Dann sitzt man zu Hause mit dem Firmen-PC. Naja, also es ist knapp vor Microsoft mittlerweile. Auf den Plätzen dahinter liegen dann WhatsApp, Google und LinkedIn.
Aber auch gegen solche tatsächlich immer besser werdenden Fälschungen kann man hier aktiv auch was machen, ne?
Ja, wir haben anfangs ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist einfach wichtig, dass man die URL-Struktur erkennt. Also zum einen nicht einfach auf einen Link draufdrücken, sondern mit der Maus drüber fahren. Und dann sieht man unten in der Statuszeile eigentlich immer, oder teilweise auch als Hover, sieht man die URL, wo dieser Link jetzt hinführt. Und dann muss man eben sich genauer anschauen, wie du eben schon sagtest, steht da .ru zum Beispiel als Endung? Oder ist das irgendwas Plausibles, das wirklich mit DHL zu tun hat? Oder komme ich einfach irgendwo ganz woanders hin?
Wobei die Adressen ja auch oft nachgemacht werden. Oft steht ja dann auch DHL drin, aber DHL Holiday oder sonst irgendwas, was nicht direkt was mit DHL zu tun hat, war einfach nur DHL so als Eyecatcher und dann irgendwas, ein Fantasiename hinten dran. Also im Zweifelsfalle vielleicht besser die Adresse nochmal eruieren, ob es die auch wirklich zu DHL gehört, ne?
Ja, absolut. Oder halt eben direkt im Browser DHL eingeben, sich dort einloggen und dann einfach schauen, liegt da wirklich ein Paket für mich oder eben auch nicht.
Mhm. Nochmal zurück zum Stichwort Microsoft. Die bieten seit Ende letzten Jahres einen ganz besonderen Service an, der für mehr Sicherheit im System sorgen soll.
Microsoft hilft.
Ja, die haben jetzt ein Webformular online gestellt, wo Kunden ihrer Meinung nach schädliche Treiber hochladen können. Die werden dann erstmal automatisiert untersucht. Und wenn das System wirklich anschlägt und es irgendwas Neues gibt, dann gibt es noch eine Prüfung durch den Menschen. Und ja, eigentlich eine super Idee von Microsoft. Also man kann da maximal 50 Megabyte hochladen. Der Service ist auch kostenlos. Also man sollte da durchaus von Gebrauch machen.
Ja, gute Sache von Microsoft. Und den Link zu diesem Formular finden Sie wie gewohnt in der Beschreibung zu unserem heutigen Podcast. Dass IT-Pannen nicht immer zum Schaden bei den Nutzern führen, zeigt unsere für heute letzte Meldung, die aus Großbritannien kommt. Da geht es um einen IT-Fehler der Londoner Großbank Santander Ende letzten Jahres.
Die lustige Meldung zum Schluss.
Die hatten versehentlich die Zahlungen von 2000 Unternehmenskonten einfach verdoppelt. Ja, auch nicht schlecht, ne? Santander ist ja mit 14 Millionen Kunden eine der größten Banken in Großbritannien. Und rund 75.000 Kontoinhabern wurden dadurch ungefähr 155 Millionen Euro zu viel überwiesen. Auch nicht schlecht. Ursache war angeblich ein, wie sie es genannt haben, Terminproblem. Jetzt wird es natürlich nicht ganz leicht sein, dieses Geld zurückzuholen. Es haben auch schon einige betroffene Banken schon mitgeteilt, dass sie da eben nicht tätig werden wollen, falls das Konto der Betroffenen einfach dadurch ins Minus rutschen würde, dass man das zurückbucht. Hm. In Deutschland nicht unbedingt denkbar. Dagegen gibt es ja bei uns so einen Herausgabeanspruch bei Fehlüberweisungen. Da kann man sich also leider nicht so einfach damit rausziehen.
Tja, dumm gelaufen für Santander. Und mit der beruhigenden Erkenntnis, dass man auch IT-Pannen mitunter noch was Gutes abgewinnen kann, sofern man jetzt nicht gerade Santander heißt, beschließen wir unseren 28. Skytel-Podcast. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, zum 28. Mal vielen Dank für deine Erläuterungen und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
Skytel. Online-Akademie für IT-Sicherheit.